Live after Lehramt.
Natürlich sind wir oder viele von uns in einem ganz überfordernden System an Dienststellen, die ihnen nicht den Rücken stärken. Und dennoch gibt es Personen in deinem Kollegium, die durch den gleichen Activator, das gleiche Event, nicht an die Decke gehen. Oder die ein selbstliebenderes Verhalten, selbstliebendere Gedankenmuster haben und dadurch anders, entspannter reagieren, ohne sich selbst komplett fertig zu machen.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit dir eine Technik oder ein Modell anschauen, das dir dabei helfen kann, die Stressspirale als Lehrkraft nachhaltig zu durchbrechen. Im Grunde gibt es eine kurze Antwort darauf und die lautet: Kündige. Lol. Ja, wir wissen, das ist jetzt nicht die Antwort, die du erwartet hast, aber it's funny because it's true. Wenn du den Lehrberuf kündigst, dann bist du ganz viel stresslos. Und hier komme ich direkt zu einem Punkt. Ich möchte dir heute ein Modell vorstellen, mit dem du innerhalb des Lehrberufs dich weiterentwickeln kannst, deinen Stress deutlich reduzieren kannst. Und gleichzeitig muss immer erwähnt sein, man kann in einem gewissen Rahmen an sich arbeiten. Aber wenn man feststellt, dass man nachhaltig in einem System steckt, das einfach so überstressig für dich ist, dass es dir nicht gut tut, egal wie sehr du an dir arbeitest, dann hast du die Erlaubnis, es zu verlassen. Das muss immer mitgedacht werden bei solchen Selbstoptimierungsfolgen, ne? Also von daher, wenn ich darüber spreche, was du jetzt tun könntest, dann sei mitgedacht, dass Schulsystem ist ein enorm komplexes und herausforderndes und es hängt immer von deiner Dienststelle, Führungskräften, Schulspirit, Kollegium ab, Standort, tausend Faktoren, wie stressig das im Alltag wirklich ist. Und da kann es auch sehr zynisch wirken, wenn ich dir ein Stressbewältigungsmodell anbiete, denn die Rahmenbedingungen müssen ja irgendwie auch passen. Von daher habe ich jetzt den Punkt erstmal schon mal gemacht, direkt zu Anfang. Das soll immer mit im Raum stehen. Ja, es gibt reichhaltige Möglichkeiten, auf dein eigenes Stresserleben einzuwirken. Es ist durchaus mehr in deinem Aktionsradius, als du vielleicht denkst. Aber viele Dinge liegen auch einfach im Außen und sind von dir nicht beeinflussbar. Und es ist eine vollkommen legitime Konsequenz, nachdem man der Meinung ist, man hat einiges ausgeschöpft, sich dem nicht lebenslang stellen zu müssen, sondern dem den Rücken zu kehren. Das war jetzt mein Disclaimer zu Beginn, wenn wir darüber reden, wie du die Stressspirale als Lehrkraft nachhaltig durchbrichst. Was erwartet dich also heute in der Folge? Ein einfacher Zeitmanagement-Hack vielleicht oder irgendwelche Rescue-Techniken in akuten Stresssituationen wie Atemtechniken oder Grounding-Techniken? Nein, es geht darum, einmal die Lupe drauf zu halten, wo ist eigentlich dein Einflussbereich im täglichen Stressempfinden. Da arbeiten wir auch mit unseren Kundinnen und Kunden dran und diese Bewusstmachung der zugrunde liegenden eigenen Muster und das daran arbeiten, hat es schon für viele unserer Kundinnen und Kunden möglich gemacht, im Lehrberuf zu verbleiben, obwohl sie eigentlich eine Zusammenarbeit mit uns begonnen hatten und schon wussten, ich will eigentlich kündigen und wie komme ich jetzt hier schnellstmöglich raus und was sind meine Alternativen. Durch das vertiefte Problembewusstsein und daraus resultierende Lösungsbewusstsein ist es aber immer mal wieder für Kundinnen und Kunden möglich, sich doch für Schule zu entscheiden und darin dann dauerhaft Dinge anders zu tun und dauerhaft im Lehrberuf zu verbleiben. So, das macht dich jetzt vielleicht neugierig. Genau das wollte ich auch erreichen. Also lass uns reingehen. Viele Lehrkräfte erleben Krisen, Überforderung, Zweifel, Zukunftsängste und häufig scheint es so, als seien diese äußeren Umstände allein schuld. Klar, es gibt genügend Gründe dafür, sich von den äußeren Umständen im Schulsystem überfordert zu fühlen. Aber der Schlüssel zu mehr Lebensqualität liegt sehr oft im eigenen Denken und in der bewussten Selbststeuerung. Und hier möchte ich dir heute ein Modell vorstellen, das in der kognitiven Verhaltenstherapie eingesetzt wird. Das ist das ABC-Modell von Albert Ellis. Das ABC-Modell ist ein zentrales Werkzeug der kognitiven Verhaltenstherapie. Manche von euch haben es vielleicht in ihrer eigenen Therapie kennengelernt. Und hey, auch ich habe eine kognitive Verhaltenstherapie gemacht und habe es dort kennengelernt. Du weißt, ich gehe offen damit um, denn Therapie zu machen war für mich der Gamechanger meines Lebens. Ich würde es jedem empfehlen. Es ist wirklich das Beste, was du für dich tun kannst, wenn du strugglest, dir Hilfe zu holen, sei es im Rahmen von Therapie oder Coaching, whatever. Ich habe dieses ABC-Modell dort kennengelernt vor weit über 15 Jahren und heute arbeite ich damit als Coach, wobei ich natürlich nicht Leute therapiere. Coaching ist keine Therapie und ersetzt auch keine Therapie. Es kann aber dazu verwendet werden, bestimmte Muster deutlich zu machen und tatsächlich dann Problem- und Lösungsbewusstsein zu vertiefen. Wir haben mittlerweile in unserem Programm Verstärkung durch einen Psychotherapeuten, der in regelmäßigen Abständen Psychoedukation mit unseren Kundinnen und Kunden macht. Diese Expertise, die ist also in unserem Coaching durch eine Fachperson abgedeckt. Aber es kann ja nicht schaden, wenn du dieses Modell hier kennenlernst. ABC, das steht für eine Reaktionskette aus A, Auslöser oder Activating Event, B, Beliefs, also Überzeugungen und C, Consequences. Die Dinge, die daraus erwachsen, die Reaktion. Es gibt also einen Auslöser. Dieser Auslöser trifft auf einen Belief, auf eine Überzeugung in deinem System, also auf eine internalisierte Überzeugung. Und daraus erwächst dann eine Konsequenz, ein Handeln, ein Stresshandeln, ja in den meisten Fällen. Und das bedeutet, Auslöser per se sind nicht naturgesetzmäßig Auslöser von bestimmten Konsequenzen, sondern dazwischen gibt's eine Weichenstellung und diese Weichenstellung ist der Belief, die Überzeugung. Kann ja sein, dass da eine Überzeugung am Werk ist, die schon seit 20, 30 Jahren tief in dir schlummert, nicht zu genügen oder was auch immer, die bei dir einen bestimmten Konsequenzschalter umlegt, der dich wiederum in Stressverhalten drängt. Es könnte sein, dass der gleiche Auslöser bei einer anderen Person mit anderen Beliefs zu Konsequenzen führt, die viel, ja, wie soll ich sagen, toleranter, selbstgnädiger, selbstmitgefühliger sind und eben nicht so krass in den Stress treiben. Entscheidend ist hier also die Erkenntnis, nicht das Ereignis selbst, sondern die Bewertung führt zur Konsequenz. Und genau hier entsteht die Chance zur Veränderung in der Bewertung, im Reframing, Dinge also anders in einen Rahmen zu setzen, anders zu bewerten. Warum solltest du dieses Modell kennen als Lehrkraft? Weil hier natürlich ein Erkenntnisgewinn schlummert. Man kann darin erkennen, dass viele negative Gefühle wie Überforderung, Hilflosigkeit, Antriebslosigkeit ganz wesentlich von eigenen Denkmustern geprägt ist. Auch wenn das wehtut zu hören, denn natürlich sind wir oder viele von uns in einem ganz überfordernden System an Dienststellen, die ihnen nicht den Rücken stärken. Und dennoch gibt es Personen in deinem Kollegium, die durch den gleichen Activator, das gleiche Event, nicht an die Decke gehen. Oder die ein selbstliebenderes Verhalten, selbstliebendere Gedankenmuster haben und dadurch anders, entspannter reagieren, ohne sich selbst komplett fertig zu machen. Dieses ABC-Modell, das lässt sich jetzt noch weiter ergänzen durch D und E. ABCDE-Modell. Also, ich gehe nochmal durch. Action, Belief, Consequence. Es gibt einen Auslöser, das trifft auf eine Überzeugung und dann gibt es ein reaktives Handeln. Wo wir jetzt eine Chance auf Veränderung haben, ist die Disputation, D. Also retrospektiv in Frage zu stellen, was habe ich da getan, woher resultierte das, auf welchen Annahmen basiert das, Stimmen diese Annahmen eigentlich? Welche Beweise habe ich dafür, dass diese Annahmen stimmen? Gäbe es vielleicht auch andere Interpretationen? Und der Disputationsschritt, der bringt uns weiter, nämlich zum Effekt, zum New Effect im besten Falle. Durch realistischere und freundlichere Sichtweisen entsteht eine neue emotionale Reaktion, weniger Selbstvorwurf, mehr Gelassenheit, mehr Mut. Action, Belief, Consequence, Disputation, Effect, in Klammern New Effect. Und ich möchte dir das Ganze einmal an einem Beispiel aus meiner eigenen Berufserfahrung als Lehrkraft illustrieren. Ich denke, jeder von uns hat jeden Tag mehrere Beispiele, wo man dieses Muster jetzt anwenden könnte, weil es kommt ja wirklich ständig zu automatisierten Reaktionen im Lehreralltag, weil man viel unter Druck handelt und eben nicht vielleicht in der Situation einen anderen Erwachsenen im Raum hat, wo man sich nochmal gemeinsam kurzschließen kann, was tun wir jetzt auf eine akute Provokation oder etwas ist in die Hose gegangen oder so, ne? Und im Stress greifen wir auf automatisierte Muster zurück. Die Chance ist immer mehr, sich zu hinterfragen und bewusster das Verhalten zu verändern. Aber grundsätzlich ist es so, unser Gehirn hat automatisierte Muster entwickelt, hat sich Abkürzungen zurechtgelegt und unter Stress gleiten wir einfach in diese automatisierten Muster. Hierzu ein Beispiel aus meinem eigenen Lehrerinnenalltag. Stell dir folgende Situation vor. Ich war seit einigen Jahren jetzt fertige Lehrkraft und habe in der Unterstufe Englisch unterrichtet, natürlich auch in anderen Klassen Englisch und Geschichte. So, aber der Vorfall bezieht sich jetzt auf eine Unterstufe, um genau zu sein, auf eine fünfte Klasse. Erste Klassenarbeit in der fünften Klasse und ein Junge hat in dieser Klassenarbeit eine 4- geschrieben, woraufhin ich eine Elternmail erhielt von einem Vater, der diese E-Mail nicht von seiner Privat-E-Mail-Adresse schrieb, sondern von seiner offiziellen Geschäfts-E-Mail, nämlich mit dem Fuß Herr Doktor so und so, Vorsitzender der Gesellschaft so und so und so und so. Alleine an dieser E-Mail konnte man schon sehen, es geht jetzt um Kompetenz, es geht um ein Muskelspiel. Er hätte mir das ja jetzt auch von seiner Privat-E-Mail schreiben können und den Doktortitel weglassen können, aber nein. So, der wollte also mit mir sprechen über diese 4-, die sein Sohn in der ersten Englischarbeit geschrieben hatte und ich habe ihn in meine Sprechstunde eingeladen. Und er kam dann auch. Ich hatte nicht nur diese eine Stunde frei, sondern ich hatte eigentlich eine Doppelstunde frei, bevor ich wieder in den Unterricht musste. Aber ist ja irgendwie klar, man denkt, das hat man in 20 Minuten geregelt. Ich saß also mit diesem Vater da in diesem Gespräch und habe direkt gemerkt, dass eine seltsame Energie entstand, mich in meiner Kompetenz zu hinterfragen und mich als junge, unerfahrene Lehrerin aus der Reserve zu locken, was ich auch zugelassen habe. Also ich habe mich sehr gerechtfertigt. Ich bin Aufgabe für Aufgabe mit dem Vater diese Klassenarbeit durchgegangen und musste ihm dann auch erklären, wie bestimmte Aufgaben warum konzipiert sind. Der Witz an dem Ganzen war, ich hatte diese Klassenarbeit als Drag and Drop zusammengestellt durch die Verlagsmaterialien. Also wir haben mit einem Klettbuch gearbeitet. Ja, man kann auch mit Cornelsen arbeiten, man kann auch mit Westermann arbeiten. So, wir haben mit einem Klettbuch gearbeitet und dazu gab es digitale Klassenarbeitsmaterialien, denn es ist nun echt kein Hexenwerk, die erste Klassenarbeit in Klasse 5 zu machen. Da gab es dann einen Aufgabenpool und da konnte ich drag and droppen, zu welchem Phänomen, grammatischen Phänomen ich jetzt was möchte. Ich hatte diese Aufgaben also noch nicht mal selbst entwickelt, sondern ich habe sie aus dem vorbereiteten Material schlichtweg nur zusammengestellt. Ich geriet aber in die Situation, mich jetzt total rechtfertigen zu müssen, warum wie welche Aufgabe konzipiert ist und warum wie welcher Auftrag formuliert ist. Der zweite Witz war, der Junge hatte deswegen eine 4-, weil er nicht gesehen hat, dass die Klassenarbeit eine zweite Seite hatte. Der hätte sicherlich eine 3+ schreiben können, wenn er noch ein paar Punkte eingeheimst hätte. Aber er hatte einfach die zweite Seite nicht gesehen. Ich saß da also einfach für Scheiße. um es jetzt mal deutlich zu sagen. Es war die erste Klassenarbeit. Natürlich war der Junge nervös. Man weiß noch nicht so richtig, wenn man von der Grundschule kommt, ne, was ist da erwartet, wie läuft sowas ab? Oh, jetzt haben wir hier zwei Zettel bei der Klassenarbeit. Die Zeiteinteilung funktioniert noch nicht so richtig. Ja, vielleicht erkenne ich in dem Moment ja auch nicht, was da von mir verlangt ist. Es gibt tausend Gründe, warum dieser Junge da eine 4- schreiben konnte, der übrigens ein ganz harmloses, goldiges, gewissenhaftes Bürschchen war, der hinterher auch bessere Klassenarbeiten geschrieben hat. Aber ich saß da mit diesem Vater, der mich sehr in die Ecke gedrängt hat und ich vor allen Dingen habe mich in die Ecke drängen lassen, weil ich direkt in bestimmte Muster und Glaubenssätze gesnappt bin. Ich bin noch unerfahren. Ich hätte mir mehr Mühe geben sollen beim Zusammenstellen der Klassenarbeit. Ich hätte vielleicht doch nicht auf die Verlagsmaterialien zurückgreifen sollen, sondern die Arbeit noch mehr maßschneidern sollen auf meine Klasse. Ich hätte die Arbeitsaufträge vielleicht noch mal besser durchgehen sollen mit den Kindern, bevor ich sie habe schreiben lassen. Ich hätte die Kinder noch mehr rüsten sollen auf ihr eigenes Zeitmanagement. Ich hätte. Fazit, ich habe vieles falsch gemacht. Und deswegen hat der Junge eine 4- geschrieben. Ich bin keine gute Lehrerin. Und somit habe ich mich auch so in die Ecke drängen lassen, weil ich wahrscheinlich tief in mir dachte, der Mann hat recht. Ich muss mich jetzt hier rechtfertigen und das irgendwie heile machen, diese Situation. Und aus dieser Ungnade mich wieder rauskämpfen, damit wir zukünftig auch noch eine gute Beziehung haben. Wir sind ja schließlich erst am Anfang von Klasse 5. Ich wollte mich also wieder rehabilitieren vor den Augen dieses Vaters, weil das Ganze auf Glaubensmuster bei mir traf, dass ich eben noch keine gute Lehrerin bin. Das Ganze zog sich dann nicht nur über diese eine Sprechstunde, diese eine Stunde, die ich da hatte, sondern es zog sich in die Doppelstunde rein. Ich habe ja gerade gesagt, ich hatte ein Loch im Stundenplan eigentlich von 2 Springstunden. Der ließ also das Klingeln einfach verstreichen und hat das auch nicht als subtiles Zeichen gedeutet, jetzt vielleicht mal zum Ende zu kommen, sondern er hat das Gespräch noch in die zweite Stunde gezogen. Und so saß ich mit diesem Vater da, ich sag mal 70 Minuten über dieser Klassenarbeit. Natürlich war das auch durch mich verschuldet, weil ich Grenzen nicht klar gesetzt habe. Ich hätte ganz anders zu Beginn kommunizieren können. Ich hätte dem Ganzen viel weniger Angriffsfläche bieten können. Ich hätte das Ganze ganz anders framen können. Wie dem auch sei, Activating Event. Ein Vater kommt schon mit einer bestimmten Machtgeste an E-Mail in meine Sprechstunde und möchte Erklärungen dafür, warum sein Sohn eine 4- in der ersten Klassenarbeit in Klasse 5 geschrieben hat. Beliefs. Ich bin keine gute Lehrkraft. Ich habe es mir hier zu einfach gemacht mit den vorbereiteten Materialien des Verlags. Ich habe die Klasse nicht gut genug vorbereitet. Ich genüge nicht. Ich habe keine Autorität gegenüber Eltern. Ganz viele Glaubenssätze, die da dazu beigetragen haben, Consequences, dass ich nur in der Rechtfertigungsposition war, also mich in diese Reihen begeben habe, den Vater massiv habe Grenzen überschreiten lassen, indem der da über 70 Minuten saß für diese ja total erklärbare Bagatelle und einfach dieses Machtspiel zugelassen habe. Und natürlich war das eine totale Stresssituation, wo ich mich Tage später und eigentlich nicht nur Tage später, sondern Monate später noch unzureichend und schlecht gefühlt habe. Das hat mich bestätigt in meinen Selbstzweifeln, in meinen Versagensängsten, Frustrationen, Gefühl von Unzulänglichkeit, aber auch Wut auf Eltern im Allgemeinen. Eltern zweifeln mich in meiner Autorität an. Eltern sind nicht auf meiner Seite. Angst vor diesem Schüler, beziehungsweise das war ja ein total nettes Bürschchen, ne? Aber Angst davor, was der zu Hause erzählen könnte über mich, sodass der Vater dann erneut auf der Matte steht. Also wirklich ausladende Konsequenzen, die mir jeden Tag es noch etwas schwerer gemacht haben, locker vor dieser Klasse zu stehen. Körperlich natürlich Stress, Vermeidungshaltung, Magenschmerzen, you name it. Du kennst das sicherlich, ne? Und dann Verhalten, auch Überkompensation durch übertriebene Unterrichtsvorbereitung, Vermeiden von Elterngesprächen, Unsicherheiten im Unterricht und ständiges Rechtfertigen und so weiter. So, da hast du's. Das war ich als Lehrkraft. Also ich war vieles mehr als Lehrkraft, aber auch das war ich. Und sicherlich hat auch das dazu beigetragen, dass ich den Lehrberuf verlassen habe. Aber hey, ich habe da schon ziemlich dran gearbeitet und genau das habe ich ja anfangs auch gesagt. Man kann an sich arbeiten, man sollte an sich arbeiten, aber man darf auch sich selbst die Erlaubnis geben, ein Setting zu verlassen, das einem nicht gut tut, um ein Setting aufzusuchen, das einem besser tut und da eine Chance hat, sich zu ändern und nicht mehr in diese Verhaltensmuster abzugleichen, mit denen man sich selbst zerstört. Und mit dem Abstand kann ich dir sagen, durch das Verlassen des Lehrberufs wurde es für mich auch erst im großen Stil möglich, meine Beliefs zu verändern und heute ein gesundes und glückliches Arbeitsleben zu führen, weil ich eben nicht mehr ständig unter Triggerfeuer stand. Zurück zu meinem Beispiel. Hier käme jetzt die Disputation ins Spiel, nämlich die Hinterfragung. Klar, die lief bei mir auch irgendwie subtil ab, nämlich, mein Gott, es ist die erste Klassenarbeit. Der Junge wusste einfach noch nicht, wie es läuft. Der Junge hat Seite 2 vergessen. Der Junge war sowieso eher ein unsicheres Kind. Wenn du mich fragst, rückblickend, hatte das wahrscheinlich auch mit dem dominanten Auftreten des Vaters zu tun, der tatsächlich dann mehrfach bei mir saß und immer wieder hat durchscheinen lassen, dass er seinen Sohn für ein Weichei hält. Das Gegenteil von ihm, natürlich. Also es kann sein, dass da einfach ein sehr verunsicherter kleiner Junge saß, der in Prüfungssituationen besonders gestresst ist und deswegen sein Wissen nicht abrufen konnte. Dann war das standardisiertes Arbeitsmaterial, das eine Fachperson formuliert hat in seinen Arbeitsaufträgen. Da kann man ja schon mal davon ausgehen, das ist jetzt nicht komplett Banane, sondern das ist etwas, das ist fachlich fundiert und da kann man sich als Lehrkraft auch drauf verlassen, wenn man das als Drag and Drop aus den bereitgestellten Materialien des Verlages zusammenstellt. Außerdem ist diese Klassenarbeit vollkommen durchschnittlich ausgefallen, eigentlich eher gut ausgefallen und ich hatte auch schon mal eine 5. Klasse vorher, wo ich die gleiche Klassenarbeit geschrieben hatte, beziehungsweise ganz ähnlich, hatte, glaube ich, nur 1-2 Aufgaben ausgetauscht. Und auch da war eigentlich alles gut gelaufen. Und es gab im Außen jetzt wenig Beweise dafür, dass ich eine schlechte Englischlehrkraft in der Unterstufe bin. Klar kann man an sich arbeiten, aber es gab einfach wenig Beweise dafür, dass Fehler jetzt auf meiner Seite lagen. All diese Bewusstmachungen aus der Disputation könnten mir im Bestfall jetzt dazu gereichen, dass ich neue Überzeugungen festige, die irgendwie in mir als kleine Stimme auch schon drin waren. Ich bin doch eigentlich eine kompetente Lehrkraft, aber eben als viel zu kleine Stimme. Und die könnten im besten Fall durch diese Disputation nochmal gestärkt werden. Diese neuen Überzeugungen, ich bin eine kompetente Lehrkraft, ich habe mich hier auf Fachmaterial verlassen, ich mache guten Unterstufenunterricht, das lässt sich beobachten. Was sich darüber hinaus noch beobachten lässt, ist, dass ich eigentlich überwiegend sehr gutes Feedback von den Eltern bekomme, gerade auch, weil Beziehungsgestaltung mir so gut gelingt und ich werde geschätzt, weil im Unterricht halt alles okay läuft. Darum bekomme ich für den Unterricht kaum Feedback, ne? Man kriegt eben dann keine Rückmeldung, solange es läuft. Ich bekomme aber zusätzlich positives Feedback dafür, dass sich Kinder bei mir besonders wohlfühlen. Was mir sagt, ich bin eine Lehrkraft, die es fachlich so gut macht, dass sich keiner beschwert und die zwischenmenschlich besonders sich abhebt von anderen. Das muss aber ja auch gar nicht sein, dafür, dass ich mich wertvoll fühlen muss. Ich bin auch so eine gut ausgebildete und kompetente Lehrkraft, die natürlich immer noch hinzulernen kann, denn ich habe ja erst ein paar Jahre Berufserfahrung, aber ich habe die Dinge im Blick. Und wenn ich eines aus der Situation lernen kann, dann, dass hier meine Kommunikation noch verbesserungsbedürftig ist, weil ich nicht klar den Rahmen des Ganzen kommuniziert habe und im Gespräch auch nicht direktiv genug war, vielleicht diesem Vater auch realistische Grenzen aufzuzeigen. Und wenn ich aus der Situation rausgehe, dann mit dem Learning, dass ich eigentlich im Unterricht schon alles richtig gemacht habe. Vielleicht gebe ich den Kindern beim nächsten Mal noch mal ein bisschen mehr Instruktionen, bevor ich sie wirklich losschreiben lasse. Aber vor allen Dingen ist das für mich ein Learning, solch eine Gesprächssituation nicht mehr entstehen zu lassen und mir klarzumachen, diesen Angriff auf meine Kompetenz, den darf ich so überhaupt gar nicht zulassen. Beim nächsten Mal kommuniziere ich den zeitlichen Rahmen des Gespräches schon direkt zu Beginn, beziehungsweise vielleicht sogar in der E-Mail vorab. Und ich betreibe zu Anfang des Gesprächs direkt Erwartungsmanagement und lege Ziele für das Gespräch fest, damit wir das auch wirklich in dem Rahmen, 20 Minuten, 25, keine Ahnung, durchhaben. Das war mein Beispiel für A, B, C, D, E, Action, Belief, Consequence, Disputation, Effect. Ja, vielleicht kannst du damit jetzt relaten, weil du dich auch schon in solchen Situationen wiedergefunden hast und selbst nicht glauben konntest, wie klein du dich hast machen lassen oder in was für ein klein Mädchenmuster du da gerutscht bist. Im Übrigen, die Krönung des Gesprächs war der Schluss, als der Vater mir dann sagte, das haben sie schön gemacht. Nach diesem Gespräch, wo ich mich um Kopf und Kragen gerechtfertigt habe, hat er mich dann in seine Gnade wieder aufgenommen und hat mir wie so einem Schoßhündchen dann ein Leckerli zugeworfen. Das haben sie schön gemacht. Was mir verdeutlicht hat, was ich da eigentlich gerade habe geschehen lassen. Naja, so, das ist mein Trauma, das ich hier gerade mit dir aufarbeite. Du siehst, das ist durchaus bei mir kleben geblieben, diese Geschichte. Aber hey, ich habe sie hier mit dir geteilt und dadurch ist das Ganze auch Teil meiner Heilung. Ja, das ist mir passiert als Lehrkraft, weil ich es habe geschehen lassen. Und heute würde mir das so nicht mehr passieren. Wenn du dir jetzt sagst, ja, ist ja schön, Isabel, aber dieses Ding mit den Beliefs, mit dem Glaubenssatz verändern, wie soll das denn jetzt eigentlich im Alltag passieren? Du hast ja gerade selbst gesagt, dass wir in automatisierten Mustern stecken und manchmal gar nicht so beeinflussen können, wie wir unter Stress reagieren. Wenn du da tief reingehen möchtest und es wirklich verstehen möchtest, wie du das veränderst, dann empfehle ich dir die Podcast-Folge 133 von Live After Lehramt zum zufriedenen Lehrerwerden durch positive Affirmationen? Fragezeichen. Denn da gehe ich detailliert mit dir durch, wie du wirklich die Chance hast, Denkmuster zu verändern und diese neuen Denkmuster in dein Handeln zu übertragen. Das sind Dinge, die wir auch mit unseren Kundinnen und Kunden angehen, vor allen Dingen in unserem Programm Lehrkraftnavigator, denn da gehen wir tief rein in die Bewusstmachung von Glaubenssätzen. Das ist wirklich Deep Shit, kann ich dir sagen, der dazu beiträgt, dass Personen, die eigentlich schon auf dem Absprung waren aus dem Lehrberuf, plötzlich Muster entlarven, die ihnen über Jahrzehnte Stress bereitet haben. Das bereitet einem dann erstmal einen gewissen Grad an Erschütterung, dass man diese Muster tatsächlich hat, wenn man die dann so auf dem Papier stehen hat, um sie dann aber behandelbar zu machen. Und das gehen wir mit unseren Kundinnen und Kunden möglichst ganzheitlich an, dadurch, dass wir auch psychotherapeutisches, psychoedukatives Wissen einbinden in den Veränderungsweg unserer Coaches. Wenn du diesen Weg mit uns gehen möchtest, wo auch immer er dich hinführt, sei es durch eine Veränderung im Lehrberuf, zu weniger Stress zu kommen oder tatsächlich dieses Setting zu verlassen, dann gibt es für dich wie immer die Möglichkeit, ein kostenfreies Erstgespräch bei uns erstmal wahrzunehmen, um abzuchecken, hey, wo stehe ich? Was könnt ihr für mich tun? Was können wir in einer gemeinsamen Zusammenarbeit eigentlich erreichen? Und was wären meine nächsten Steps, um dann zu entscheiden, möchtest du mit uns diesen Weg antreten? Trag dich dazu gerne ein zum Erstgespräch. Den Link findest du wie immer in den Shownotes und auf unserer Homepage isabelprobst.de. Ja, und dann kann es dir gelingen, die Stressspirale als Lehrkraft nachhaltig zu verändern, entweder im Lehrberuf oder durch Arbeit an dir selbst plus Veränderung deines Settings. Ich wünsche dir an dieser Stelle eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal.